We Run Hamburg, herzlich willkommen zu eurem Sport, Fitness und alles, was darüber hinaus in Hamburg interessant ist, Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr euch vorstellen könnt, habe ich mich wieder um einen sehr spannenden und interessanten Gast bemüht. Ich wage zu behaupten zu können, dass mir das ja doch wieder einmal gelungen ist. Also kein Solo meinerseits, ich wieder mit einem Gast in einem Duett hier bei We Run Hamburg. Und den Gast, den dürfen wir jetzt auch direkt begrüßen. Hallo.
Hallo, mein Name ist Jochen Klingowski. Ich bin Sportredakteur bei Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten und bedanke mich für die Vorschusslorbeeren. Hoffe, dass ich denen gerecht werden kann.
Mit Sicherheit, Jochen. Vielen lieben Dank dafür, dass du heute bei We Run Hamburg zu Gast bist. Kam auch relativ spontan zustande, dass wir heute uns gegenüber sitzen. War eigentlich so gar nicht vorhersehbar, weil wir uns jetzt auch schon eine Weile, also beziehungsweise ich will es anders sagen, wir haben uns eigentlich nicht aus den Augen verloren, sondern so richtig kennen tun wir uns jetzt nicht. Ich verfolge dich schon immer sehr, sehr lange und auch sehr interessiert, dich und deinen Werdegang. Aber als Handballspieler habe ich dich tatsächlich noch live in Aktion erleben dürfen.
Und ich kenne deinen Papa ganz gut. den habe ich noch als Fußballspieler live erleben dürfen.
Ja, siehst du mal. Wie lange ist jetzt schon her, dass du mit dem aktiven Handball aufgehört hast?
Oje, ich bin jetzt 53. Das war mit Anfang 30. Also schon ja. 20 Jahre her.
Ja. Ja, ich kann mich tatsächlich noch daran erinnern, dass wir als kleine Jungs in der Markwick-Halle rumgesprungen sind.
Ja, das war damals sehr schön. Da gab es echt einen regen Austausch damals zwischen Fußball und Handball. Mhm. Also die Fußballer, ich nehme an, du warst mit deinem Papa dann dort.
Ja, ja, klar.
Die Fußballer waren regelmäßig bei uns zu Gast in der Markwick-Halle und wir im Stadion. Das war schön damals.
Ja, was mit Sicherheit auch mal wieder aufleben können dürfte.
Das wäre eine gute Idee.
Ja, eigentlich ist schon wieder eine neue Idee geboren. Jochen, mal ganz zu Beginn zurück. Erzähl mal so ein bisschen von deinem Herrenberger-Dasein. Schon immer Herrenberger, zugezogen, hier geboren, zur Schule gegangen. Erzähl mal ein bisschen.
Also geboren bin ich in Bad Cannstatt.
Insofern
die Verbindung zum VfB war schon früh gegeben. Meine Eltern haben mit 3 Jahren, als ich 3 Jahre alt war, also 71, sind meine Eltern nach Oberjesingen gezogen. Mhm. Da haben sie ein Haus gebaut. Mhm. Und seitdem wohne und lebe ich in Herrenberg. Ganz interessant war oder ist vielleicht, dass ich schon in 4 Teilorten gewohnt habe mittlerweile und noch nie außerhalb von Herrenberg. Also ich habe in Oberjesingen gewohnt, bin dann nach Kuppingen gezogen, dann nach Gülstein und jetzt habe ich selber mit meiner Frau zusammen ein Haus gebaut in Haslach.
Ja, dann erzähl doch mal vielleicht so vorab, bevor wir zu den We Run Herrenberg Kategorien kommen und da mal noch drauf eingehen, auf Kernstadt oder Teilort. Welcher Teilort gefällt dir denn bislang am besten?
Das ist eine fiese Frage natürlich. aufgewachsen bin ich in Oberjesingen, da liegt mein Herz, aber mittlerweile bin ich überzeugter Haslacher.
Ist es tatsächlich so, dass jeder Teilort schon auch so seine eigenen Charaktere hat und seine eigene kleine Minigesellschaft?
Auf jeden Fall. Also es gibt natürlich in jedem Teilort Familien, die dort schon die dort eine lange Geschichte haben und das merkt man natürlich auch.
Das prägt schon, ne?
Das prägt auf jeden Fall. In Oberjesingen ein bisschen schade, finde ich, ist so die Hauptstraße, die mitten durch den Ort geht, die den Ort, es war schon damals so, in Anführungszeichen neuen und einen alten Teil geteilt hat. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es heute ist. Ich weiß aber, dass die Oberjesinger, und da war meine Mutter ja als Ortschaftsrätin und Gemeinderätin nicht ganz unbeteiligt, sie hat es ja auch dann öffentlich kommuniziert, dass das einer der größten Fehler in ihrer politischen Karriere war, dass die Oberjesinger nicht die Chance ergriffen haben, als es um diese ganzen Umfahrungen ging, auch für Oberjesingen eine Umfahrung hinzubekommen, weil welche positiven Effekte das haben kann, sieht man, glaube ich, in Afstedt und in Kuppingen.
Definitiv, ja. Also da sind tatsächlich Dinge passiert, die man vorher nicht für hätte möglich gehalten. Ne? Und in Afstedt erlebe ich es da. Also da wird ja im Kern massiv gebaut und das wertet das Ganze natürlich schon auf, wenn man vor der Haustüre keine, sagen wir mal, Autobahn hat. Ne?
Ja, absolut. Und wenn man jetzt sieht, durch Oberjesingen, das ist jetzt zwar die Ortsdurchfahrt, wurde ja auch einiges getan. Ja. Ist jetzt auf Tempo 40 begrenzt, aber wenn man sich trotzdem vorstellt, dass die Autos auch alle außen rum fahren könnten, dann kann man sich schon vorstellen, welche Chance da eigentlich vertan wurde.
Das ist definitiv so, ja. Du bist ja als kleiner Bub auf die Grundschule in Oberjesingen
gegangen. Genau, ja? Grundschule Oberjesingen, die alte, die noch an der an der Straße steht.
Ja, sehr gut, sehr gut. Wie ging es dann weiter für dich?
Dann war ich auf meinem Drehgymnasium. War der erste Jahrgang damals, der in das neue Gymnasium durfte. Also als ich in die fünfte kam, war die Schule neu. Alle Jahrgänge vor mir haben im Schickhardt begonnen und sind dann rübergesiedelt ins André-Gymnasium. Also ich war der erste Jahrgang, der von der 5. bis zur 13.
Was für ein
am
Jahr war
AGH
das
war.
denn?
Abi war 1987.
Und
Das ist
also
ganz
dann
witzig,
quasi
weil.
9 Jahre davor dann quasi.
Genau. Das ist ganz witzig, weil ich bin im Organisationskomitee der Abi-Feiern und wir haben uns gerade gestern getroffen im
Klasse.
LAM und planen gerade unser 35-jähriges Treffen nächstes Jahr.
Ja, Wahnsinn. Ich hatte
Wahnsinn.
letztes Jahr 10-Jähriges. Schade, dass es pandemiebedingt überhaupt nicht wirklich in Betracht gezogen werden konnte, überhaupt irgendwas zu feiern. Wer weiß, vielleicht feiern wir unser 20. dann wieder groß. Wäre
Ja,
schon irgendwie.
wir sind guter Dinge, dass es klappt nächstes Jahr im Oktober
Ja,
mit 35 Jahren.
das wäre man dann eigentlich Ende letzten Jahres auch gewesen, ne? Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo wir eigentlich sagen, wir können eigentlich wieder den Bordstein hochklappen und die Rollläden zumachen am besten.
Ja, oder du packst die Planungen wieder raus und
Ja,
versuchst die umzusetzen.
definitiv, aber schade, wo wir aktuell schon wieder stehen, aber das steht natürlich wieder auf einem ganz anderen Blatt Papier.
Ja.
Du hast dein Abi gemacht, 67 hast du gesagt?
87,
87,
bitte,
Entschuldigung,
hallo.
Entschuldigung, Entschuldigung, 87.
Genau.
Und wie ging es dann weiter?
87, ja, dann hatte ich, war ich kurz bei der Bundeswehr, bis sie mich da aus gesundheitlichen Gründen rausgeschmissen haben. Und dann hatte ich einen Studienplatz in Erlangen für Volkswirtschaftslehre. Ich weiß gar nicht, wieso ich mich damals für Volkswirtschaftslehre beworben hatte. Und kurz bevor ich übergesiedelt bin nach Franken, habe ich das Angebot vom Goldbode bekommen, ein Volontariat dort zu machen. Das habe ich dann ergriffen. 1988 war das und seitdem bin ich Journalist.
Klasse. Ja, dann haben wir ja deine Biografie schon mal im
Genau,
Schnelldurchlauf
da gibt es auch nicht so viel zu erzählen.
durchgeritten, aber ja, vielleicht nochmal zurück, weil du hast ja auch eine sportliche Biografie gehabt. Wie kamst du als junger Kerl zur SG oder war es damals schon SG
Ja, ich
oder
fange ein bisschen
ja.
vorher
Ja,
an.
gerne.
Ich habe ein bisschen gekickt in Oberjesing, war aber leider, obwohl mir das Riesenspaß gemacht hat, nicht das große Talent im Fußball. Und dann hatte ich das Glück, dass eine Straße über uns hat der Wolfgang Bayer gewohnt. Ich weiß nicht, ob das den Leuten was sagen wird. Er hat lange bei der Kreissparkasse in Herrenberg gearbeitet, war ein begnadeter Handballtorwart beim TSV Calw. Und der hat in Oberjesing, wie gesagt, gewohnt, hat dort auf unserer Wiese, auf der wir immer gekickt haben, mal mit ein paar Jungs, kam einfach vorbei und hat uns gefragt, ob wir nicht mal Handball spielen wollen. Und das hat dermaßen viel Spaß gemacht, dass ich in Calw dann bei ihm in der D-Jugend angefangen habe, Handball zu spielen. Er ist dann später als Trainer nach Nebringen gewechselt, dann bin ich da mitgegangen, weil wir immer mitfahren konnten, das war ganz praktisch. Und der Wolfgang Bayer hat dann den HSV Oberjesing Kuppingen gegründet. Da waren meine Eltern dabei, weil der man braucht ja 7 Leute, um einen Verein gründen zu wollen. Die hatte er nicht. Dann hat er meine Eltern angehauen, ob sie auf dem Papier da mitmachen. Insofern sind die auch noch Gründungsmitglieder vom
Stark.
HSV Oberjesing Kuppingen. Dann habe ich dort gespielt und bin dann im ersten Jahr B-Jugend nach Sindelfingen gewechselt. Hatte dort 4 traumhafte Jahre in der damals besten Jugendmannschaft, die es hier im Umkreis gab. Wir waren württembergischer Meister damals. Das war eine Riesenzeit. Hab dann da auch noch ein halbes Jahr aktiv gespielt, dann kam der erste Kreuzbandriss und nach dem Kreuzbandriss bin ich zum VfL Herrenberg. Dann kam der zweite Kreuzbandriss und danach habe ich dann beim TV Haslach angefangen und war dann auch in dem Übergang dabei, als dann praktisch die SG gegründet wurde.
Vielleicht mal zurück zum Wolfgang Bayer. Du hast erzählt, er war Trainer in Nebringen. Was hat ihn dazu bewogen, dann irgendwie doch noch mal einen Verein zu gründen?
Ja, der war damals ein alter Oberjesinger und hat natürlich das Potenzial der Sportart gesehen. Und ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube, das hing auch mit dem Bau der Halle zusammen in Kuppingen, dass es dann die Möglichkeit gab, auch hier vor Ort praktisch Handball zu spielen. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war das die Motivation.
Dann hast du quasi die Gründungsphase der heutigen SG
Genau,
mitgemacht.
von Anfang an.
Ja.
Und als Journalist damals beim Goalbo, der auch mitbegleitet.
Mittendrin statt nur dabei sozusagen. aus damaliger und heutiger Sicht, von außen, von meiner Perspektive betrachtet, ein richtiger Schritt, würdest du es so unterschreiben?
Absolut, absolut. Es war schon damals klar, dass man nur mit einer Bündelung der Kräfte richtig weiterkommt. Der TV Haslach hatte damals seine erfolgreichsten Zeiten im Männerhandball hinter sich, hat damals in der Landesliga gespielt. Und dass es Leute gab, hauptsächlich angetrieben von Peter Kiener, der da die treibende Kraft war und viel, viel Überzeugungsarbeit leisten musste damals in Haslach. Das war ja eher ein rivalisierendes als ein freundschaftliches Verhältnis, das es damals zum VfL Herrenberg gab. Dass das damals hingehauen hat, war eine Riesenleistung. Und die Entwicklung danach hat den Leuten, die das vorangetrieben haben, natürlich absolut recht gegeben. Also wenn man sieht, mit zweite Bundesliga jetzt Frauenhandball, mit Männern, die auch schon in der zweiten Liga gespielt haben, dort auch drin geblieben wären, wenn sie nicht ausgerechnet das Jahr erwischt hätten, in dem eine eingleisige zweite Liga eingeführt wurde. Das wäre alles undenkbar gewesen, dass das einer der drei Vereine aus eigener
Alleine.
Kraft schafft.
Jetzt sagtest du, du warst drauf und dran, Volkswirtschaftslehre zu studieren. Wie kamst du auf den Goldboden?
Ich habe damals, also habe ich meiner Mutter zu verdanken, die sich immer Sorgen gemacht hat, was aus ihrem Jungen werden wird. Und damals im Gemeinderat war in Herrenberg so, und damit auch eine Verbindung hatte, natürlich zur Presse, und gesagt und gedacht hat, sie muss jetzt mal was in die Wege leiten, damit der Junge mal was arbeitet neben Handball. Und hat damals angefragt, ob es nicht Interesse gäbe an freien Mitarbeitern, und das gab es. Und dann habe ich mit 17 angefangen, meine ersten Termine zu machen, und hauptsächlich jeden Sonntag dem Volker Dietrich, der damals
Ist bekannt.
der Sportredakteur war. Ich habe praktisch jeden Sonntag von 14 Uhr bis teilweise 1 Uhr in der Nacht mit ihm zusammen verbracht. Hatte unter anderem die Aufgabe, immer mit dem Thermopylae Gyros zu holen am Abend.
Ist
Und
auch
dann
wichtig.
auch richtig. Und ansonsten haben wir unter seiner Führung natürlich die Zeitung vom Montag zusammengebastelt.
Welche Aufgaben hattest du dann schon, also im Sportressort logischerweise beim Volker Dietrich,
Ich
aber
war da halt freier Mitarbeiter. Ich habe
okay.
Termine gemacht, ich habe dann auch Fußballspiele gemacht am Sonntag und habe ihm dann geholfen beim Redigieren von Texten, beim Umbruch, beim Korrekturlesen. Im Prinzip, das war so eine Sportseite oder die Sportseiten für den Montag zusammenzubasteln, war damals eine Ein-Mann-Aufgabe. Ich glaube heute immer noch, dass einer von den beiden Sportredakteuren, die es gibt, nur am Sonntag da ist. Und da war er über Hilfe froh. Für mich war es eine wertvolle Erfahrung. Wir haben uns auch menschlich sehr gut verstanden. Insofern war das eine schöne Aufgabe, die Sonntage gemeinsam zu verbringen.
Ja, kann ich mir vorstellen. Das heißt, du hast dann während der Zeit so deine Passion auch fürs Schreiben entdeckt? Oder ging es eigentlich schon davor los? Warst du
Nee, das war schon.
begnadigter
Nein,
Poetry
nein, nein, nein.
Slammer oder?
Das war. Nein, nein, gar nicht. Das war. Ich habe da reingeschnuppert, viel gelernt. Und es war mir schon klar, dass ich mir das vorstellen kann, auch mal später zu machen. Aber eigentlich war damals schon das Ziel, erst ein Studium zu machen und dann mich danach umzugucken.
Volontariat beim Goalboten, was bedeutet das? Wie lief das damals ab und
Ja,
wie ist es vielleicht im Vergleich auch zu heute?
also das Volontariat ist ja im Prinzip die Ausbildung zum Redakteur. Eine der wenigen, wenn nicht sogar die einzige Ausbildung, wo es keine Berufsschule gibt, wo es keine Maßstäbe gibt, wo es keine,
Kein Gehalt gibt.
doch, das Gehalt ist sogar sehr gut für eine Ausbildung, ja, wo es aber keine Abschlussprüfung gibt, wo es keine Note gibt, sondern die Qualität der Ausbildung hängt im Prinzip von den Leuten ab, mit denen du zu tun hast, von den paar Seminaren, die du besuchen kannst. Und jetzt im Fall von Goalboot ist es so, dass man dann auch noch eine Hospitanz hat in Stuttgart bei den Stuttgarter Nachrichten, weil die ja die Partnerzeitung sind, wo der überregionale Teil herkommt. Da ist man zweimal 3 Wochen in einem Ressort. Wie gesagt, das hängt relativ viel von den Leuten ab, die für die Ausbildung verantwortlich sind. Beim Goalboot war das der Harald Marquardt damals, von dem ich auch viel gelernt habe. Ansonsten hat die Ausbildung hauptsächlich aus Learning by Doing bestanden, was aber ja nicht der schlechteste Weg sein muss, um in den Job reinzuwachsen. Also man durfte da schon in jungen Jahren relativ verantwortungsvolle Dinge ins Blatt bringen.
Ja, kann ich mir vorstellen. Dann hast du natürlich auch noch eine lange Zeit, wenn ich das richtig im Kopf habe, mit dem Andreas Gauss zusammen verbracht, ne?
Ja, also es war dann so, dass ich praktisch ein Jahr, also nach meiner Ausbildung war ich ein Jahr Redakteur im Lokalteil. Und damals ist dann der Volker Dietrich nach Stuttgart gegangen, zu den Stuttgarter Nachrichten. Und dann hat der Harald Marquardt zusammen mit dem Verleger, dem Rainer Schöllkopf, damals eine recht mutige Entscheidung getroffen, wie ich finde, nämlich einem jungen 23-Jährigen die Verantwortung zu übergeben, da alleine für den Sportteil verantwortlich zu sein, was ich dann mit großem Vergnügen getan habe. Und ja, ich glaube, sie haben jetzt ihre Entscheidung auch nicht unbedingt bereut. Also das hat ganz gut funktioniert. Irgendwann ist der Arbeitsaufwand, weil ich das schon versucht habe, damals auch thematisch und inhaltlich auszubauen, immer größer geworden. Wir haben dann eine halbe Stelle praktisch im Sport dazu bekommen. Die hat damals Michael Weyer, ein Kollege, der aus Fellbach kam, der jetzt auch ein Kollege in Stuttgart von mir ist und ein guter Freund geworden ist. Der war der Erste, der praktisch halb im Sport, halb im Lokalen gearbeitet hat. Irgendwann haben wir das dann mal hinbekommen, dass er voll im Sport gearbeitet hat. Und als er dann wieder zurück ist nach Stuttgart zu den Nachrichten, war dann die übernächste Personalie, war dann der Andreas Gauss.
Wo kam der Andi denn her?
Ja, der kommt aus Nebring. Der hat lang für den Goalbody gearbeitet, war dann, glaube ich, auch mal kurz bei der Kreiszeitung in Böblingen und war dann Redakteur in Calw. Und den haben wir damals gefragt, ob er nicht wieder nach Herrenberg zurück will.
Ja, weil ich habe es im Podcast mit dem Robert Stadthagen, der auch schon zu Gast war, mal lange schon über den Andi natürlich auch gesprochen, das wandelnde Lexikon, was den Lokalsport angeht hier in Herrenberg. Ja. Wahnsinn, was er alles für Geschichten auf Lager hat. Und der Robert hat mir damals auch erzählt, auch sein Privatarchiv sei nicht zu verachten.
Ja, das sammelt relativ viel auf Papier, hat da Berge bei sich rumstehen. War das so, als ich das letzte Mal bei ihm war. Und schon damals hat er ja Diskussionen mit seiner Frau gehabt, ob das denn alles so sein müsse.
Ja, mein Gott, manche Dinge müssen halt einfach so sein.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht. Man wird es wahrscheinlich in Andis Augen nie wirklich beantworten können. Ja, wie verlief dann deine Zeit weiter beim Goalboden, beziehungsweise wann endete sie?
Ja, sie endete 2007. Da habe ich mitbekommen, dass zwei Kollegen aus der Sportredaktion der Stuttgarter Nachrichten sich selbstständig gemacht haben mit einem Kommunikationsbüro, das gibt es heute noch, das heißt Spirit, das ist in Schorndorf. Und ich war damals 39 und habe mir gedacht, wenn ich nochmal den Sprung wegschaffen will vom Goalbote, und da war ich ja fast 20 Jahre, das war an der Zeit, noch mal was anderes zu machen. Dann war für mich klar, dass das, wenn es klappen soll, dann ist das die Gelegenheit, und so hat es dann auch funktioniert.
Ich finde das ein sehr spannender Punkt. Also was hat dich dann damals dazu bewogen, nach 20 Jahren aus, ich sag's mal so, der Komfortzone rauszugehen und nochmal zu sagen, ja, du wagst die Veränderung nochmal?
Es war natürlich eine Komfortzone, aber es war natürlich schon auch, also ich habe da mein Herzblut reingesteckt und auch entsprechend viel Zeit reingesteckt. Aber irgendwann nach 20 Jahren kommst du mal an den Punkt, wo du dir natürlich überlegst, reichen dir die engen Grenzen des Lokalsports aus, um dich nochmal 20 Jahre darin zu verwirklichen. Und für mich war damals einfach die Entscheidung, ich will nochmal was anderes machen. Ich will aber im Sport bleiben, weil Sport meine Passion war und ist. Und dann war schon klar, ich will aber auch hier in der Gegend wohnen bleiben. Wir hatten damals schon unser Haus gebaut, meine Eltern wohnen immer noch in Oberjesing, die Familie von meiner Frau wohnt in Haslach. Also es war klar, ich will jetzt nicht, wenn es irgendwie geht, nicht wegen Beruf wegziehen müssen. Ja. Und da war natürlich wenn es dann eine Möglichkeit der Entwicklung gab, war Stuttgart die richtige Adresse. Und es hat, die Rechnung ging auch voll auf, also es hat alles gepasst.
Welche Perspektive hat man dir dann damals bei den Stuttgarter Nachrichten aufgezeigt, beziehungsweise welche hast du für dich dort gesehen? Also gab es einen Teilbereich, auf den du besonders geschielt hast?
Nein, gar nicht. Ich war offen für alles, was auch vielleicht einer meiner Vorteile ist in diesem Metier, dass ich nicht festgelegt bin auf irgendwelche Sportarten. Mein Interesse und mein Wissen ist da relativ breit gefächert. Insofern war ich bereit, da alles zu nehmen, was einfällt.
Und wo hat es sich dann als erstes hin verschlagen?
Also ich war dann unter anderem zuständig für Boxen.
No.
Ja, das war auch meine erste größere Dienstreise. Da habe ich Vierrad Arslan besucht. Der hat damals 2007 stand er vor einem WM-Kampf, hat damals ein Trainingslager in Sölden gemacht, da war ich 2 Tage, war dann auch bei dem WM-Kampf dabei in Dresden und hat dann, ja, damals Virgil Hill, das war echt ein großer Name damals in der Szene, hat er relativ überraschend bezwungen und wurde dann Weltmeister. Das war so mein erstes journalistisches Highlight bei den Nachrichten
damals. Ja, ja. Wie ging es dann weiter für dich?
Ja, ich war dann, habe versucht, meinen Job so gut wie möglich zu machen und bin dann 2009, also nach relativ kurzer Zeit, befördert worden zum stellvertretenden Ressortleiter, was natürlich super schön war, aber auf der anderen Seite auch klar war, dass ich dann fortan sehr viel in organisatorische und auch in die Arbeit des Blattmachens eingebunden werde. Insofern hat sich mein journalistischer Output dann danach in Grenzen gehalten und ich war relativ lange, wie gesagt, viel in Organisation, in Planung eingebunden, was mir aber auch sehr viel Spaß gemacht hat.
Vielleicht mal, wo wir jetzt schon im Organisatorischen sind, wie wart ihr damals aufgestellt, beziehungsweise wie seid ihr heute aufgestellt? Merkt man das schon, dass, wir haben es im Vorgespräch mal kurz gehabt, dass die Printmedien mehr und mehr an Bedeutung verlieren, beziehungsweise sich das Ganze ins Digitale verwandelt, beziehungsweise verschiebt?
Also ich glaube erstmal grundsätzlich nicht, dass die Medien an Bedeutung verlieren. Was natürlich wirtschaftlich schwierig ist, ist die Situation der gedruckten Tageszeitung. Mhm. Aber vor allem in Zeiten wie diesen, in denen so viele Informationen, die aus fragwürdigen Quellen kommen, durchs Internet geistern, finde ich, sind Journalisten und Medien, die in der Lage sind, Dinge richtig einzuordnen, richtig zu portionieren, richtig zu erklären, umso wichtiger. Insofern würde ich dir widersprechen, wie gesagt, was die Bedeutung der Medien angeht, aber natürlich ist es so, dass das wirtschaftliche Modell Tageszeitung sicherlich kein Modell ist für die nächsten 30, 40 Jahre, sondern da wird sich viel verlagern in Online-Medien, was aber natürlich an unserer grundsätzlichen Arbeit relativ wenig verändert. Das verändert ja nur die Art der Veröffentlichung.
Das heißt,
um auf deine Frage zurückzukommen, wir waren damals bei den Nachrichten eine vollwertige, ausgestattete Sportredaktion mit, ich weiß gar nicht, 10 Leuten, glaube ich, und sind jetzt, da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Seit 2016 gibt es ja eine Gemeinschaftsredaktion, aus der Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten erstellt werden. Und wir sind personell immer noch so gut aufgestellt, dass wir die Aufgaben, die da anfallen, gut erledigen können. Also da können wir uns nicht. Natürlich wird an allen Ecken und Enden Personal gespart, aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns hinstellen müssen und sagen müssen, mit den Leuten, die wir da zur Verfügung haben, kann man keine gute Zeitung mehr machen.
Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, eine Fusionierung der Redaktion. Wie kam das damals?
Ja, also es gab damals eine Vollredaktion Stuttgarter Nachrichten und eine Vollredaktion Stuttgarter Zeitung, die aber demselben Verlag gehört haben. Also der Arbeitgeber war derselbe, der sich im Prinzip 2 unterschiedliche Zeitungen, die damals ja auch noch eine durchaus unterschiedliche politische Richtung, für eine unterschiedliche politische Richtung standen, in Anführungszeichen geleistet hat. Und irgendwann waren die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eben so, dass von der Verlagsleitung entschieden wird, es gibt in Zukunft nur noch eine Redaktion, aus der die für die Produktion beider Blätter verantwortlich ist. Und dieser Schritt war 2016.
Aber wie du schon sagtest, hat sich das jetzt nicht auf eure tägliche Arbeit
Ja, auf
ausgewirkt.
meine schon. Also insgesamt nicht, auf meine schon. Ich hätte damals die Möglichkeit gehabt, der Ressortleiter dieser Gemeinschaftszeitung zu werden. Das kam dann aus unterschiedlichen Gründen nicht zustande. Stand dann mal kurz vor der Frage, wie es mit mir weitergeht. Und das hat sich dann aber alles für mich persönlich super aufgelöst, nämlich dahingehend, dass die beiden, die bisher die Reporter der einen und der anderen Zeitung war, die Verantwortung für das Ressort übernommen haben. Und dadurch wurden die Reporterstellen frei und ich bin da so ein bisschen reingerutscht, unter anderem in die Rolle als Olympiareporter. Und das hat natürlich meinem beruflichen Leben, das ja doch jahrelang, wie gesagt, durch viel Organisation gekennzeichnet war, nochmal einen ganz neuen Kick und neuen Drive gegeben, den ich seither sehr genieße. Und der Spaß am Job ist seither nicht weniger geworden.
Sehr cool. Jetzt spielst du mir einen super Ball zu, denn genau an dem Punkt wollte ich jetzt eigentlich wiederum einsteigen. Dein heutiger Ressortzuschnitt, beziehungsweise das, worüber du heute berichten darfst.
Ja, also ich bin seit neuestem zur Hälfte meiner Zeit VfB-Reporter.
Das vorhin schon gesagt, eigentlich der Traum eines jeden
Genau, eigentlich der
Sportreporters, ne?
Traum eines jeden Sportreporters. Ich mache das auch gern, auch wenn ich mich nicht danach gedrängt habe, aber ich versuche da reinzuwachsen und als VfB-Reporter steht man natürlich noch mehr im Fokus. Da muss ich mich sicherlich auch noch ein bisschen dran gewöhnen, aber wie gesagt, ich werde da reinwachsen.
Wenn du die Leserbriefe liest,
Genau.
was der Klingowski jetzt wieder für einen Scheiß
Ja,
geschrieben
bisher
hat.
gab es sie noch nicht, aber die Gefahr, die als VfB-Reporter zu bekommen sind, größer als wenn man über Doping oder Sportpolitik schreibt. Weil ja, weil das einfach mehr Leute interessiert. Und es ist aber natürlich auch für unsere Zeitung das wichtigste Thema, sowohl Print, aber vor allem jetzt auch noch viel mehr online. Weil wenn wir ein Alleinstellungsmerkmal haben, das uns bei Online-Zahlen und auch bei Texten, die hinter Online-Bezahlschranken stehen, weiterhilft, dann ist das vor allem der VfB. Ja, und den zweiten Teil meiner Zeit verbringe ich weiterhin mit ein paar Dingen, für die ich schon die letzten Jahre zuständig war. Volleyball gehört weiterhin zu meinem Beritt. Doping gehört weiterhin zu meinem Beritt. Radsport, ohne dass da jetzt irgendein Zusammenhang gleich hergestellt werden muss. Und auch die Sportpolitik. Und ich bin auch weiterhin, zumindest bisher, gewesen und auch für die nächsten Winterspiele in Peking noch eingeplant als Olympiareporter.
Wir haben es vorhin im Vorgespräch schon mal über deine Olympischen Spiele bzw. über die Erfahrungen mit den Olympischen Spielen gehabt. Und für mich als Sportler sind die Olympischen Spiele auch dieses Jahr eines der Highlights eines Sportjahres oder alle 4 Jahre
Für den
oder jetzt
Reporter
dann
auch.
Gott sei Dank alle 3. Und deshalb fangen wir doch jetzt auch mal ganz vorne an. Ich wusste tatsächlich jetzt nicht auf meinem Vorwissen, dass du schon bei 3 Spielen warst. Aber deine erste, hast du vorhin erzählt, waren die Spiele
Rio
in?
2016.
Erzähl mal ein bisschen deine Eindrücke vor Ort. Was haben die Spiele jetzt für dich so besonders gemacht?
Die Spiele waren erstmal spannend, weil ein halbes Jahr vorher drohte ihnen noch die Absage wegen der Zika-Mücke, von der dann allerdings während der Spiele niemand mehr gesprochen hat. Die Spiele in Rio waren gekennzeichnet durch eine große Angst vor Terroranschlägen damals, die sich in einem umfangreichsten Sicherheitskonzept widergespiegelt haben, was auch nicht immer gute Gefühle hinterlassen hat, wenn man 18-jährige Soldaten gesehen hat, die echt noch aussahen wie Jüngelchen, die mit einer MP in der Hand an jeder Ecke rumstanden. Also das war schon teilweise auch beklemmend. Allerdings gab es natürlich dort für mich, das waren meine ersten Olympischen Spiele und das war natürlich ein Festival der neuen Eindrücke auch. Ja. Von Usain Bolt, der den 100-Meter-Lauf gewonnen hat und eine Show abgezogen hat im Leichtathletikstadion, bis hin zu, was natürlich das absolute Highlight Sportereignis dort war Beachvolleyball. Die hatten ein Stadion aufgebaut, direkt am Strand der Copacabana. Das war natürlich ein Wahnsinnserlebnis. Da haben mehr 10.000 oder 12.000 Zuschauer reingepasst. Ja. Damals dann Laura Ludwig und Kira Walkenhorst, die ja im Finale dann gegen zwei Brasilianerinnen gespielt haben und
massiv ausgepfiffen
wurden und da wohl dieses Stadion ruhig gespielt haben. Ja. Das war schon ein echtes Highlight natürlich, sowohl da dabei zu sein, aber auch hinterher drüber zu berichten. Ja. Es gab aber auch natürlich die andere Seite, du hast das ja angesprochen. Man hat damals den brasilianischen Zuschauern oft auch Unfairness unterstellt, was ich nicht ganz nachvollziehen konnte, weil das gehört dort offenbar einfach ein Stück weit auch zur Fankultur dazu.
Letztens habe ich, glaube ich, sogar ein Interview mit der Laura Ludwig gelesen oder gehört, frage mich nicht mehr genau wo, da sagte sie auch, sie nimmt es den Zuschauern jetzt da gar nicht übel, weil es scheinbar ja in Brasilien wohl dazugehört. Ne?
Das gehört ein Stück weit zur Fankultur, weshalb ich auch nicht ganz ein bisschen unfair fand, dass viele Leute von Deutschland aus das kritisiert haben, teilweise auch Journalisten, die gar nicht vor Ort waren und sich gar nicht damit befasst hatten. Aber es gab natürlich schon auch Ereignisse, bei denen nicht sonderlich viele Zuschauer waren und bei denen die Stimmung entsprechend nicht so doll war.
Ist dir da ein Beispiel im Kopf? Was interessiert den Brasilianer per se denn mal so gar nicht?
Also es gab natürlich, klar, ich war erstaunt damals, dass beim Gewichtheben sehr viele Zuschauer waren. Das weiß ich noch, da gab es offensichtlich eine Affinität, aber es gab natürlich Radsportveranstaltungen. Ja. Also es gab viele Beispiele. Ja. Allerdings weiß ich nicht, man hatte natürlich als Vergleich immer London 2012 im Hinterkopf, wo er wirklich eine gigantische Stimmung herrschte und auch alle Sportereignisse im Prinzip ausverkauft waren. Natürlich waren in Brasilien weniger touristische Zuschauer angereist. Dort gibt es natürlich auch sehr viele arme Menschen, für die die Karten unerschwinglich waren. Also man muss schon so fair sein, die Rahmenbedingungen zu berücksichtigen, die sicherlich andere waren als in London. Zumal Brasilien, als die Spiele dorthin vergeben wurden, es war ja 2 Jahre vorher war die Fußball-WM dort war es ähnlich, als die Spiele und die Fußball-WM dorthin vergeben wurden, war Brasilien wirtschaftlich ein absolutes Boomland, stand glaube ich von den wirtschaftlichen Daten auf Rang 5 in der Welt und als die WM und dann vor allem auch die Olympischen Spiele dann stattgefunden haben, waren die voll in der Wirtschaftskrise und das hatte dann natürlich auch Auswirkungen,
klar.
Zusätzlich zu den ganzen Korruptionsvorwürfen, die ja jetzt auch dazu geführt haben, dass ein paar der wesentlichen Köpfe der damaligen Olympia-Organisation und der damaligen Politik jetzt auch verknackt worden sind.
Vielleicht jetzt mal eine Frage an dich als ja auch jemand, der sich mit Sportpolitik auch auseinandersetzt. Es wird den Olympischen Spielen bzw. dem IOC ja immer ein gewisser Gigantismus vorgeworfen. Wie war da so dein Eindruck vor Ort? Ist das ein berechtigter Vorwurf?
Absolut. Ja. Das negativste Beispiel werden wir jetzt in Peking erleben, bei den nächsten Winterspielen. Peking ist ja per se nicht als Wintersporthochburg bekannt, aber was dort in den Bergen aus dem Boden und aus den Wäldern gestampft wurde, muss gigantisch sein und fern jeglicher
Rationalität,
genau. Ja. In Brasilien war das durchaus auch so, dass viele Sportstätten, also es gab ja auch Berichte dann hinterher von Kollegen, die ein Jahr oder 2 Jahre später sich das mal angeguckt haben, viele Sportstätten, die einfach verrottet sind, die nicht mehr genutzt wurden. Ja. Ich kann mich erinnern, es gab damals Sportstätten, die extra für die Spiele aufgebaut wurden, wo versprochen wurde, dass das von der Bauweise her so gemacht ist, dass man die wieder abbauen kann. und an anderer Stelle wieder hinstellen kann, um Schülern oder Gemeinden Sporthallen oder das Sporttreiben in neuen Hallen zu ermöglichen. Das hat alles nicht so stattgefunden, wie es
Ja.
versprochen wurde.
Und es interessiert das IOC dann hinterher natürlich auch
Null.
weniger, ne?
Ja. Und ein Beispiel war ja auch 2 Jahre vorher schon Sotschi
Ja.
in Russland, wo damals Milliarden von Abermilliarden investiert wurden in teilweise auch in Sportstätten, die hinterher nie mehr genutzt wurden. Wobei anscheinend hat neulich ein Interview mit Johannes Ritze geführt, dem nordischen Kombinierer, der uns erzählt hat, dass gerade in Sotschi offenbar dann doch relativ viele Russen Skifahren, also dass dieses Skigebiet relativ genutzt wird und dass es durchaus den einen oder anderen Skispringer auch gibt, der dort noch von der Schanze springt, was ein großer Unterschied ist zu Pyeongchang 2018, wo wirklich Sportstätten von der Schanze über die Bob- und Rodelbahn hingebaut wurden, wo nie wieder ein Wettkampf stattgefunden hat hinterher.
Ja, dann lass uns doch da direkt mal anknüpfen. Pyeongchang, jetzt vor logischerweise dann 4 Jahren, ne?
Genau, 2018.
Pyeongchang, in welchem Land befinden wir uns eigentlich?
Südkorea.
Ja, ne? Südkorea. Aber du hast vorhin schon mal gesagt, saukalt dort, ne?
Ja, das war Wahnsinn. Ja. Also das war das Kälteste, was ich je erlebt habe. War ein Skispringen der Männer, das aufgrund der Zeitverschiebung und der TV-Übertragungszeiten, die man den Europäern möglichst auf dem Silbertablett servieren wollte, um Mitternacht in Pyeongchang stattgefunden hat, bei eisigem Wind, bei minus 20 Grad, wo die Athleten, ich kann mich an Simon Ammann erinnern, den Schweizer, der 2 oder 2,5 Minuten oben auf dem Balken saß und hinterher ja, fast blau gefroren unten ankam. Also das waren schon teilweise auch fragwürdige Bedingungen, die dort geherrscht haben. Aber alles natürlich aus journalistischer Sicht. Erfahrungen, die man macht und interessante Themen, die man beschreiben kann. Das wird auch jetzt in Peking wieder so sein. Ich denke, es ist wichtig, dass auch Journalisten dort vor Ort sind, die einerseits über die Wettkämpfe schreiben, aber auch in der Lage sind, einzuordnen, was dort im Land passiert. Und das wird eine wichtige Aufgabe von uns sein.
Absolut. Ich meine, die Spiele in Peking, du sagtest es so, schon, sind ja nicht nur aufgrund ihres Gigantismus sehr umstritten, sondern ja auch rein schon von der Vergabe her in ein Land, das es mit den Menschenrechten nicht allzu genau nimmt, ne?
Und das ist noch positiv ausgedrückt.
Ja.
Ne?
Ich meine, brandaktuell haben wir ja die Diskussion mit der WTA, die keine Tennisspiele der Damen mehr auf den chinesischen Kontinent vergibt, beziehungsweise nach China vergibt, weil sie sich damit ja positionieren in einer Sache, die eine, glaube auch chinesische Tennisspielerin betrifft,
Genau.
die es gewagt hat, dem Regime sexuellen Missbrauch vorzuwerfen.
Einem
Ja,
Mitglied des Regimes,
ja,
genau.
ja.
Und seitdem, man weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall mal kaltgestellt ist und von der WTA, das ist die Profivereinigung oder die Vereinigung, die die Turniere organisiert für die Tennisspielerinnen, natürlich ein gigantisches Zeichen und ein Riesenstatement, das so zu tun. Man wünschte sich eine ähnliche Haltung von anderen Organisationen, die womöglich deren Wort womöglich oder deren Stimme womöglich noch mehr Gewicht hätte als die WTA. China, das IOC mit Olympischen Spielen ist ein Beispiel, von denen ja in dieser Richtung bisher noch kein Wort an die chinesische Regierung gerichtet wurde und sollte auch nicht überraschen, wenn es dabei bleibt.
Ja.
Aber die Fußball-WM in Katar ist natürlich ein ähnliches Beispiel.
Ja, definitiv. Und das macht ja auch die Sportpolitik so interessant, wie ich finde. Also, Money makes the world go round, leider auch
Ja, es macht es interessant, aber oft ist es auch ernüchternd
ich wollte
natürlich.
gerade sagen, manchmal darf man sich da vielleicht auch gar nicht zu viele Gedanken drüber machen,
Nein,
weil.
man sollte sich viele Gedanken machen, man
Ja.
sollte auch drüber schreiben, aber man sollte sich nicht der Illusion hingeben, allzu viel verändern zu
Ja.
können. Und wie dort agiert wird, Also es ist ja gerade gesagt, Geld regiert die Welt. Für den Sport gilt es natürlich genauso wie für viele andere Bereiche des Lebens. Das ist natürlich schon ernüchternd, was dort teilweise passiert.
Ja. Vielleicht mal zurück nochmal zu den jüngst vergangenen Spielen in Tokio. Auch da bist du vor Ort gewesen, natürlich unter ganz besonderen Bedingungen. Erzähl mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, aus dem Tokio Nähkästchen.
Ja, sehr gerne. Für uns hat die Arbeit schon lange vor den Spielen begonnen, weil die Organisatoren riesige bürokratische Hürden aufgebaut haben,
Wie lange
die,
hast du am Flughafen gebraucht bei
ja,
der Einreise?
das war, kommen wir gleich dazu, was uns wirklich Tage gekostet hat, um da immer wieder neue Formulare, Dokumente, was weiß ich, alles auszufüllen. Man konnte fast den Eindruck gewinnen, dass sie nicht traurig, dass sie, dass das OK nicht traurig gewesen wäre, wenn noch mehr Journalisten über angesichts dieser bürokratischen Hürden kapituliert hätten und ihre Reise abgesagt hätten. Es gipfelte dann darin, dass meine Einreise, oder nicht nur meine, sondern das ganze Flugzeug, das mit mir unterwegs war, das Einreiseprozedere hat 6, 6,5 Stunden gedauert. Als ich dann im Hotel war, waren es 7 oder 7,5. Man musste dann, muss aber sagen, nachdem die Hürde der Einreise genommen war, war es echt für die Pandemiebedingungen, die dort herrschten, ein sehr, sehr gutes Arbeiten. Die Bedingungen, die wir dort vorgefunden haben, waren wirklich, die Spiele waren perfekt organisiert, sodass viele gesagt haben, das hätte keiner besser hingekriegt als die Japaner mit ihrem, ohne da jetzt irgendwie pauschalieren zu wollen, aber durchaus ein Hang zum Perfektionismus, der sich bei so Organisation von Spielen mit so schwierigen Rahmenbedingungen natürlich absolut positiv bemerkbar gemacht hat. Dort hat alles funktioniert. Die Busse sind auf die Minute nach Fahrplan gefahren. Es gab überall WLAN, die ja, das war, was die Arbeitsbedingungen für uns angeht, aber natürlich auch das, was die Athleten vorgefunden haben. Die Wettkampfstätten waren perfekt. Es gab kaum irgendwann mal bei der Austragung eines Wettbewerbs irgendein Problem. Auch
Außer dem Boden im Stadion, ne? Beim
beim Speerwerfen, ja, wobei
Speerwerfen.
das glaube ich gar nicht die Schuld der Organisatoren war, sondern den hat halt der Bodenbauer verlegt. Da war schon das Ziel, eine möglichst schnelle Bahn zu bauen, was ihnen ja auch gelungen ist. Zumindest sind ja die Rekorde gepurzelt im Leichtathletikstadion. Für die Speerwerfer war es allerdings nicht der richtige Untergrund.
Vielleicht kurz im Hintergrund, Johannes Vetter, ne, der eigentlich ja als Olympiasieger gesetzt war,
Er war zumindest der große Favorit, ja.
hatte so seine liebe Mühe mit dem weichen Untergrund im Stadion.
Ja, das Problem bei ihm ist, ich war bei dem Wettkampf und war auch hinterher dabei, als er erklärt hat, was da alles schiefgelaufen ist. Er ist ein sehr kräftiger Werfer. Also Werfer, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen beim Speerwurf. Er gehört zu denen, die beim Stemmen unglaublich viel Kraft daraus ziehen, dass sie ihr Bein, ich sag's jetzt mal, so salopp in den Boden rammen und dann praktisch die Kraft, die dadurch entsteht, in den Wurf umsetzen. Und das war dort nicht möglich, weil die beim Aufkommen auf dem Boden da praktisch Dellen in den Boden reingetreten haben.
Nachgegeben haben, ja. Welche Ereignisse haben sonst noch zu deinen Olympischen Spielen als Highlight-Moment beizutragen?
Wie viele darf ich nennen?
So viel du möchtest, ich bin total gespannt.
Also du hast mir im Vorfeld die Frage gestellt, welcher war der spannendste Wettkampf, bei dem ich dabei war. Das war sicherlich der Weitsprungwettbewerb, als Malaika Mihambo praktisch im allerletzten, in ihrem allerletzten Versuch, als einzige die 7 Meter geknackt hat und ein paar Zentimeter dann den Olympiasieg geholt hat. Und aber nach ihrem Sprung, weil sie davor auf Platz 3 lag, noch abwarten musste, bis die beiden vor ihr Platzierten ihre Sprünge im wahrsten Sinne des Wortes in den Sand gesetzt hatten. Das waren schon richtig spannende Momente. Richtig emotional war das Karriereende von Frank Stäbler, dem Ringer hier aus Moosburg. der ja schon angekündigt hat, dass das sein letzter Wettkampf auf der großen Bühne werden wird. Der dann war eine ganz tolle Szene, als sein Wettkampf vorbei war, als gejubelt war über seine Bronzemedaille, als alle schon aus der Halle gehen wollten, nochmal auf die Fläche zurück ist und dort praktisch seine Schuhe ausgezogen hat und dieses ich hänge die Schuhe an den Nagel so zelebriert hat. Da war mitten auf der Fläche war das Olympia-Logo aufgedruckt und da hat er seine Schuhe reingestellt und cool. ist dann abgetreten und ja. dann sind nur seine Schuhe übrig geblieben. Das ist cool. natürlich ein Bild, das man nicht ja. vergisst und auch sein Auftritt dann in der Mixzone hinterher mit freiem Oberkörper, wie er erzählt hat, wie er um jedes Gramm Gewicht gekämpft hat ja. und das war schon richtig emotional. Und dann gab es noch so zwei Dinge, so ein Moment, wo ich für mich viel gelernt habe. Das war der, der Finallauf im Achter beim Rudern. Mhm. War ja der Deutschland-Achter, mhm. auch der große Favorit. Mhm. Der, ich glaube, in den 3 Jahren zuvor kein Rennen oder ja. kaum ein Rennen
ja.
verloren.
Ja, ich glaube mal die Europameisterschaft davor. Ja. Ne?
Auf jeden Fall waren sie der große Favorit. Ja. Sind dann auf Platz 2 gerudert. Und man hat so den Eindruck gehabt, wenn man das gesehen hat, die Jungs sind richtig enttäuscht, mhm. sind sauer über sich selbst, konnten sich über den zweiten Platz null freuen. Ja. Und dann ist es so, bei vielen großen Wettkämpfen, auch bei Olympischen Spielen, dass es lange dauert, bis die Athleten bei uns Printjournalisten ankommen, weil sie zuerst zig Interviews für Fernsehen, fürs IOC, ja, für Radioanstalten ja. geben. Das kann manchmal, warten wir da eine Stunde oder anderthalb. Und dort beim Rudern war das so, dass das Pressezentrum relativ nahe war. Und ich bin dann schon ins Pressezentrum gegangen und habe angefangen, meinen Artikel zu schreiben, der natürlich so angefangen hat mit Zieleinfahrt, große Enttäuschung, lange Gesichter, können sich nicht freuen, bittere Erfahrung als Favorit, nur Silber geholt. So. Wie gesagt, der Text war zur Hälfte geschrieben, dann bin ich mal raus und dann waren die Jungs in der Mixzone und das war wirklich ein beeindruckender Auftritt, weil die erklärt haben, wie viel Arbeit hinter so einer Silbermedaille steckt und wirklich glaubhaft rübergebracht haben, dass wenn man alles gegeben hat, wenn man sich nichts vorzuwerfen hat, auch ein zweiter Platz ein großer Erfolg sein kann ja. und man auch im zweiten Platz zufrieden sein kann. Ja. Und dass die Enttäuschung, die da vermeintlich nach dem Zieleinlauf war, einfach ein Bild ist, wenn du dich 2000 Meter voll ausgepowert hast, schon nach 1500 Metern blau gehst und nur noch schwarz ja. vor Augen siehst, dass du einfach richtig platt bist und dass ja. es kein Ausdruck der Enttäuschung war, sondern der völligen Erschöpfung. Und wie gesagt, die Jungs, die waren echt so glaubhaft und so authentisch, dass ich danach ins Pressezentrum bin, meinen Text gelöscht habe und nochmal von vorne angefangen habe.
Ja, ich glaube, jeder, der Sport auch schon mal wettkampfmäßig getrieben hat, der kann das auch in gewisser Weise nachvollziehen. Das ist genau das, was du sagst. So, wer alles gegeben hat, der hat sich nichts vorzuwerfen. Ne?
Ja. ja. Wie gesagt, das war... Ja, da kann man auch mit Anfang 50 nochmal richtig was lernen. Und dann gab es noch den Moment, wo ich am nächsten dran war, so an einem Olympiasieger oder an der Olympiasiegerin in dem Fall. Es war ganz nett. Ich bin normal kein Experte für Reiten. Ich bin überhaupt kein Experte für Reiten. Das letzte Mal auf dem Turnier war ich, als meine Tochter, wenn der Führzügelklasse heißt es, glaube ich, in Holzgerlingen beim Reitturnier unterwegs war. Wir haben auch einen Reitsportexperten bei uns als freier Mitarbeiter, der viele Turniere abdeckt, dem aber die Reise nach Tokio zu weit und zu aufwendig war. Mhm. Da aber die Deutschen im Reiten ganz gut sind, war das ja. dann auch viel das in meine Aufgabe, dorthin zu gehen. Ich war also nicht nur beim Gold im Mannschaftswettbewerb in der Dressur, sondern am Tag oder am übernächsten Tag auch beim Einzelwettbewerb. Mhm. Und da war das ganz witzig, weil Jessica von Bredow-Werndl, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, war so die beste Deutsche ja. über das ganze Turnier. Ja. Und die musste als Fünftletzte in den Parcours, hat dort die absolute Bestleistung aufgestellt und musste dann auch, ähnlich wie Malaika Mehambo, noch vier Konkurrenten und Konkurrentinnen abwarten, was die machen. Und die kam dann schon in die Mixzone und hat schon mit uns gesprochen über ihre Leistung und wie zufrieden sie ist und so weiter. Und war dann so lange bei uns, bis klar war, sie hat Silber gewonnen, weil nur noch eine übrig war. Und das war die Isabel Werth. Ihre Teamkollegin, auch ihre, ja, ein Stück weit ihr Vorbild, die sie auch mal trainiert hat, also von der sie auch viel gelernt hat.
Vielleicht auch Serien-Olympiasiegerin,
Genau, und die, ja, mit der erfolgreichsten deutsche Dressurreiterin. Genau, und die ist dann in den Parcours. Und die Jessica, die stand dann immer noch in der Mixzone und wusste nicht so richtig, wohin jetzt. Und in der Mixzone war so ein großer Bildschirm aufgebaut, wo praktisch übertragen wurde, was 50 Meter oder 100 Meter weiter im Viereck passiert. Und sie hat dann praktisch einen Meter neben uns und auch neben mir diesen Ritt von der Isabel Werth angeguckt und hat dann uns so angeguckt und wir haben uns mal in die Augen geguckt und sie hat dann gesagt, ah, ich halte es hier nicht mehr aus. Und also diese Emotionen von ihr dann so mitzubekommen, so hautnah, wie das ist, jetzt ist nur noch eine da, wenn die schlechter ist, bin ich Olympiasiegerin, wenn sie besser ist, bin ich Zweite, wie gehe ich dann damit um? Die war also so ein echtes Nervenbündel, aber auf total sympathische Art und Weise. Dann war Isabel Werth, hat dann ihre Punktzahl nicht erreicht und die hat dann praktisch in der Mixzone ihren Olympiasieg gefeiert,
Stark.
ist da in Tränen ausgebrochen, in Tränen der Freude. Und das war wirklich auch für uns Journalisten, die wir da daneben standen, einfach ein emotionaler Moment, weil du einfach, du bist zwar natürlich nah dran und musst natürlich auch aufpassen, eine gewisse Distanz zu wahren, weil du ja da neutral drüber berichten sollst und dich jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise gemein machen sollst mit irgendjemandem. Aber das war schon ein emotionaler und auch ein schöner Moment für uns.
Ja, am Ende sind wir auch, obwohl man vielleicht Sportreporter ist, trotzdem ja auch Mensch, ne? Und
Klar, und
so darf
sowas,
man
wie
ja auch
gesagt,
schauen.
so hautnah mitzuerleben, so nah war ich noch nie an jemand dran, der praktisch in dem Moment Olympiasiegerin wurde.
Cool. Ja, jetzt, um die Sportpolitik vielleicht mal jetzt bei den kommenden Olympischen Spielen etwas außen vor zu lassen, gibt es was, worauf du dich besonders freust, jetzt bei den kommenden Spielen im Februar in Peking? Gibt es da schon die ein oder anderen Wettkämpfe, wo du sagst, das wird sicher, mit Sicherheit sehr, sehr spannend? Was erwartet dich in Peking? Wie ordnest du die Spiele
Also erstmal ist es noch spannend, überhaupt nach Peking zu kommen,
ein?
weil bisher ist es so, dass es von der chinesischen Regierung aufgrund der Corona-Bestimmungen die Regel gibt, dass man nur direkt einen Direktflug nach Peking, also nur mit einem Direktflug in Peking landen darf und dort auch nur auf einem bestimmten Flughafen, was dazu führt, dass kein Journalist, den ich kenne, schon einen Flug hat nach Peking. Da wird hinter den Kulissen offensichtlich noch fleißig dran gebastelt, ein paar Charterflüge zu organisieren, die uns dann entweder von Frankfurt oder von Paris aus direkt nach Peking bringen. Wobei anscheinend die Erfahrung ist, dass die Chinesen bei vielen Dingen, die gerade mit Reisen oder mit auch politischen Dienstreisen nach China, was das angeht, alles auf den letzten Drücker hin ankommen lassen, aber es funktioniert dann am Ende. Insofern bin ich da mal optimistisch. Wenn es klappt, dann fliegen wir zu zweit. In Tokio war ich alleine, jetzt werden wir zu zweit nach Peking fliegen. Und dort ist es so, dass es drei Spots gibt. Es gibt in Peking die Eröffnungs- und die Schlussfeier im Olympiastadion, auch von den Spielen 2008, als Vogelkäfig
Ja,
damals bekannt.
Vogelnest, Vogelnest,
Vogelnest, genau. Vielleicht kann man sich da noch dran erinnern. Dort gibt es die Eiswettbewerbe, also Eishockey, Curling, Eisschnelllauf und die Big Air Schanze wird dort aufgebaut.
Oh,
Dann gibt es einen Spot, der liegt ungefähr 90 Kilometer weg von Peking in den Bergen. Dort hat man in einen Berg die ganzen alpinen Strecken hineingefräst und eine anscheinend topmoderne Bob-, Rodel- und Skeletonbahn gebaut. Das ist der zweite Spot. Und dann gibt es einen dritten Spot, der ungefähr 240 Kilometer weg ist von Peking. Dort finden die Schanzen- und die Loipenwettbewerbe statt. Und bei uns wird so sein, dass mein Kollege beim Ski Alpin und beim an der Bobbahn sein wird und ich werde bei Schanze und Loipe sein. Insofern Skispringen, denke ich, kann man von den Deutschen ein bisschen was erwarten und hoffen. Nordische Kombi wird dort sein, Langlauf wird dort sein, Biathlon wird dort sein.
Und
Insofern,
im
da freue ich mich
Biathlon,
drauf.
wie sind die Aussichten?
Ich glaube, im Biathlon sind sie lang nicht mehr so schlecht gewesen.
Ja,
Gerade findet ein bisschen ein Umbruch statt
ne?
in der deutschen Mannschaft. Ein paar Ältere sind noch da, aber die Arndt Peiffer und Simon Schemp, bei Peiffer war ich beim Olympiasieg in Pyeongchang, die haben ja ihre Karrieren beendet. Von unten kommt noch nicht so viel nach. Also, es könnte sein, dass die eine schwierige Saison erleben. Wobei mich jetzt persönlich gar nicht so interessiert. Natürlich ist es interessant, wenn deutsche Athleten was gewinnen, aber da hängt jetzt nicht mein persönliches Herzblut dran. Wir beschäftigen uns schon eher jetzt gerade noch damit, wie eigentlich die Arbeitsbedingungen dort sein werden. Und es ist schon angekündigt, dass es dort noch eine noch strengere Blase geben wird als in Tokio, wo man gar nicht mehr rauskommt. In Tokio war es so, dass man nach 14 Tagen aus der Blase raus konnte, was dann dazu geführt hat, dass wir auch am Tag nach den Olympischen Spielen mit zwei Kollegen noch echt einen schönen Tag in Tokio verbringen konnten und dort touristisch unterwegs waren. Das wird jetzt in China gar nicht möglich sein, sondern man wird am Flughafen in eine Bubble eintauchen und am Flughafen dann wieder aus der Bubble rausgehen. Insofern, wie gesagt, ist eher spannend für uns, was wir dort vorfinden werden. Und es steht auch schon fest, dass es dort tägliche PCR-Tests geben wird, was auch nicht so angenehm werden wird, zum einen organisatorisch, aber anscheinend planen die auch Rachentests, was auch nicht so angenehm sein wird. Man muss natürlich auch selber alles dafür tun, dort nicht positiv getestet zu werden, weil eine dreiwöchige Quarantäne in China
Das könnte
es
unangenehm
gibt
werden.
angenehmere Dinge.
Ja,
Genau.
ja. Ja, ich glaube auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer von WeRun Herrenberg drücken dir die Daumen,
Danke.
dass du im März wieder bei uns bist.
Ja, das hoffe ich auch.
Nee, ganz im Ernst. Also ich glaube, nicht nur ich, sondern alle hier, die im Goi sich mit dem Sport identifizieren, die schauen ganz, ganz interessiert auf deinen Werdegang und was du so treibst. Ich meine, wenn wir jetzt mal rein patriotisch als Herrenberger da rausschauen dürfen, dann haben wir einen Mann in Tokio oder dann haben wir einen Mann bei den Olympischen Spielen, was wirklich ganz cool ist und was Spaß macht. Auch
Athlet wäre noch schöner, ein
ja,
Athlet
mein
aus
Gott,
Herrenberg, aber
vielleicht kriegen wir das ja auch
so ist
mal irgendwann
wenigstens ein
hin.
Journalist, genau.
Ja, so ist es, so ist es. Ich meine, ich treibe mich ja beruflich auch mit vielen Sportlerinnen rum. Wir haben ja tatsächlich ein paar, also jetzt eine aus Walderstadt, die wir bei den Olympischen Spielen jetzt in Tokio hatten, die Katharina Menz, Judoka, und die Elisabeth Brandau, Schöneich. Also da hatten wir ja zwei, die nicht allzu weit weg sind.
Ja, zwei
Die,
Sindelfinger-Leichtathleten waren
ja,
auch dort.
genau, der, wie heißt der Hürdenläufer, ne? Jo
Genau.
Valentin, hast du nicht Valentin? Ja, und wen haben
Nee,
wir noch?
Carolina Krafcik, auch
Ach,
eine
genau,
Hürdenläuferin.
was ist das?
Auch Hürden.
800 Meter?
Nee, 400 Meter Hürden,
400,
beide.
ja. Der Valentin, oh Gott. Aber glaube im Halbfinale ausgeschieden.
Ja, beide.
Ja.
Aber trotzdem, war gut.
Ja, absolut.
Haben beide gut performt.
Ja. Also, vielleicht schaffen wir irgendwann jemanden aus Herrenberg zu den Olympischen Spielen zu schicken.
Ja, witzig war ja Karl Link und den älteren,
Ja.
weiß nicht, hast du auch ältere Zuhörer bei deinem Podcast? Kommt
Ja,
mal.
also
Vielleicht.
wir sprechen jetzt mal über den Karl Link, von dem habe ich nämlich diese Woche auch schon gehört.
Ah
Ja,
ja, der Karl
ja,
Link wurde ja damals in Tokio
ja,
1964 Olympiasieger, wohnte in Affstedt, war auch dann lange Jahre Leiter vom Olympiastützpunkt in Stuttgart.
ja. Kann
Insofern
ich schon
zu
sagen.
Tokio gab es eine Beziehung vom
Ja.
Herrenberg aus.
Klasse. Jochen, vielen lieben Dank für diese spannenden Einblicke. Aber auch du wirst natürlich nicht entlassen, ohne noch unsere Herrenberg oder We Run Herrenberg Kategorien absolvieren zu dürfen.
Gerne.
Und da frage ich als allererstes ja immer, wenn du eine große Plakatwand am Reinhold-Schick-Platz zur Verfügung hättest, und aktuell, wir haben es im Vorgespräch auch schon gehabt, gibt es ja auch in deinem Dorf sehr brandaktuelle Themen. Aber du hättest die Plakatwand am Schickplatz, was würdest du denn draufschreiben?
Also ich bin der Sprecher von der Bürgerinitiative gegen den Steinbruch in Haslach mit zwei anderen, mit dem Thomas Deines und der Claudia Mauch und noch anderen Mitstreitern wie dem Andreas Wittke und dem Michael Elsässer. Aber das würde ich jetzt einfach mal außen vor lassen, weil ich denke, für uns Haslacher ist das zwar ein wichtiges Thema, weil der Steinbau uns wirklich belastet, aber für die Stadt Herrenberg gibt es dann vielleicht sogar noch das eine oder andere Thema, das noch wichtiger ist. Insofern würde ich auf die Plakatwand schreiben, fahrt mit dem Fahrrad. Ja. Weil ich glaube, dass die Verkehrsprobleme, die es in der Stadt gibt, durchaus kleiner sein könnten, wenn es nicht so viele Leute, ich glaube 70% war mal eine Zahl, weiß nicht, ob die noch aktuell ist, 70% des Verkehrs, den produzieren wir Herrenberger selbst. Ja. Und da könnte man sicherlich was verbessern.
Du sprichst mir aus dem Herz. Ich meine, ich als einer, der aus Mönchberg tagtäglich mit dem Fahrrad nach Herberg fährt, um dort zu arbeiten und auch wieder zurück, ich kann mir eigentlich ein tägliches Pendeln mit dem Auto gar nicht vorstellen. Allein schon die Parkplatzproblematik. Für mich ist es immer eine Höchststrafe, mit dem Auto vom Dorf in die Stadt fahren zu müssen.
Ja.
Also, und klar.
Ich habe mir letztes Jahr ein E-Bike gekauft, insofern bin ich jetzt auch viel mit dem Fahrrad unterwegs. Und wenn man den Verkehr sieht, dann würde uns eine Entlastung an der Stelle sicherlich
gut tun. Ja, definitiv. Und dann bräuchte man vielleicht auch nicht immer so krasse Angst haben, wenn man auf einem Radweg.
Genau, wenn mehr unterwegs wären, hätten auch die Fahrradfahrer vielleicht ein anderes
Standing. Eine größere Lobby, definitiv. Ja. Und dann dürfte ein Radweg auch mal über eine Straße für Autos führen, ohne dass es einen großen Aufschrei gibt.
Und nicht andersrum.
Ja, ganz genau so ist es. Herrenberg verbessern. Du hast unabhängig von deiner Zeit, von deinem Budget, die Möglichkeit, in unserer Stadt was zu ändern. Was würdest du tun?
Also ich würde definitiv versuchen, mit ganz viel Geld dieses Verkehrsproblem zu lösen. Mhm. Ich weiß, dass die Herrenberger den Vergleich mit Nagold nicht gerne hören. Aber was dort, wie die Nagolder es geschafft haben, den Verkehr rauszubringen aus ihrer Stadt, finde ich beispielgebend. Mhm. Und wenn uns das in Herrenberg auch in irgendeiner Art und Weise gelingen könnte, wäre für die Stadt sehr, sehr viel gewonnen. Ja. Und wenn ich dann noch ein bisschen Geld übrig hätte, würde ich versuchen, die Altstadt wieder mit mehr Geschäften zu beleben. Mhm. Denn dieses Schmuckkästchen Altstadt, das wir haben, die hätte es auf jeden Fall verdient.
Ja, ich sage immer, wir müssen es schaffen, dass wir nicht in Schönheit sterben in der Altstadt. Also.
Ja.
Gibt so viele Leute, die mir auch immer fast täglich sagen, wie schön unsere Altstadt ist. Wenn da aber halt nichts los ist, dann ist es ein besseres Freilichtmuseum.
Ja, wobei ich finde, die Kultur und die Kneipenszene, die gibt's.
Ja.
Was fehlt, ist wirklich die Geschäfte.
Ja, definitiv.
Du hast da ja Erfahrung in dem.
Ich habe da ganz gute und hautnahe Erfahrung, ja, definitiv. Ja, Jochen, was ist denn dein Herrenberger Lieblingsort?
Darf ich auch mehrere nennen?
Du darfst auch mehrere nennen, natürlich.
Also ich habe mir Gedanken gemacht, als ich dir antworte. Mein sportlicher Lieblingsplatz ist die Markwerkhalle, ist ja keine Frage. Ja. Dort habe ich selber gespielt und dort findet aus meiner Sicht der attraktivste, schönste und erfolgreichste Sport in Herrenberg immer noch statt.
Ich will dich wirklich nicht unterbrechen, aber weißt du, was ich an der Markwerkhalle so schön finde? Und das ist auch tatsächlich, das erinnert mich total an die Tage oder Abende, die wir vorhin besprochen hatten, du läufst in die Halle und es riecht schon irgendwie nach, also für mich riecht es nach Handball, weil Harz. Es halt, ja, nach Harz und auch so ein bisschen nach Schweiß vielleicht noch und so, aber für mich bedeutet es Samstagabend in der Markwerkhalle bei Handball.
Ja, hoffen wir, dass das nach Corona wieder werden kann, wie es vor Corona war.
Ja.
Dann gibt es einen kulturellen Lieblingsplatz, das Mauerwerk. Mhm. Ich finde, was die dort auf die Beine stellen, ist echt super und auch wichtig für die Stadt.
Absolut.
Mein kulinarischer Lieblingsplatz ist das Lamm. Und dann gibt es noch den touristischen Lieblingsplatz. Und der ist sicherlich oben am Schlossberg. Jetzt auch in Verbindung dann mit dem Schönbuchturm. Ja,
schöne Achse.
Schöne Achse, ja. Auf jeden Fall.
Und was sagst du, Wahrzeichen Herrenbergs? Kirche oder Turm?
Kirche. Ja, ich glaube, da gibt es keinen Zweifel.
Ich wollte gerade sagen, da gibt es
auch zwei Meinungen. Ein bisschen Tradition und Geschichte gehört aber sowas auch dazu.
Das ist absolut so. Und ich glaube, schon da jeder Patriot, der Herrenberg ins Herz geschlossen hat, der würde die Stiftskirche hier antworten. Ja, in normalen Zeiten haben wir eigentlich tatsächlich zahlreiche Veranstaltungen in unserer Stadt. Welche davon ist denn deine Lieblingsveranstaltung?
Stadtfest.
Ja, also schon oftmals genannt. Ja. Ne? Ja. Auch immer traditionell mit einem guten SG-Stand. Ne?
Ja, wobei ich schon sagen muss, auch was kulturell in der Stadt auf die Beine gestellt wird, ist wirklich aller Ehren wert. Ja. Ich glaube, da muss ich Herrenberg nicht verstecken.
Nee, ganz und gar nicht. Man müsste vielleicht die Herrenberger selbst müssen es doch an der einen oder anderen Stelle mehr wahrnehmen. Das finde ich schon auch so. Also ich selbst war in der Organisation von den Chameleon Spaces jetzt noch mit beteiligt. Klar, auch ganz schwierige Zeit und so, aber auch das, ne, da versucht man jeden Abend irgendwie kulturell ein bisschen was auf die Beine zu stellen. Es ist gerade sehr, sehr schwierig. Aber auch da hingehen, sich das anschauen, nur mal versuchen mit teilzunehmen oder sich eine Meinung darüber zu bilden und zu sagen, ey, ich weiß, was da abgeht in meiner Stadt.
Wobei ich war jetzt selber bei 2, 3 Veranstaltungen von Sommerfarben, die eigentlich gut besucht waren.
Ja.
Also da auf dem Marktplatz ist natürlich eine Wahnsinnskulisse.
Klar.
Das macht richtig Laune. Und wie gesagt, allen, die da was auf die Beine stellen, kann man nur Danke sagen für das, was sie da tun.
So ist es definitiv. Jochen, abschließend gibt es für dich die 10 Entweder-Oder-Fragen von mir. Auf die konntest du dich nicht vorbereiten. Aber die erste Frage hast du eigentlich schon sehr, sehr ausführlich und ja, ausgiebig auch beantwortet. Die lautet nämlich Kernstadt oder Teilort?
Beides.
Beides, sehr gut. Handball oder Fußball?
Handball.
Halle oder Stadion?
Halle.
Bahn oder Straße?
Beim selber unterwegs sein oder beim Radsport?
Das darfst du verstehen, wie du möchtest.
Also beim Radsport Straße natürlich. Ich war selber jetzt schon, glaube ich, 4-mal bei der Tour de France. Hm. Das ist natürlich ein gigantisches Sportereignis, was dort auf die Beine gestellt wird. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich auch lieber mit dem Auto als mit dem Zug unterwegs bin, was aber auch damit zu tun hat, dass ich leider das ein oder andere Mal schlechte Erfahrungen mit der Deutschen Bahn gemacht habe.
Ja, ich glaube, die haben wir alle schon mal gemacht.
Genau.
Ja, die anschließende Frage beschäftigt sich mit dem, was du gerade schon erzählt hast. Und eigentlich müssten wir da nochmal einen eigenen Podcast für machen, für die Tour de France. Die vierte Frage, beziehungsweise die fünfte Frage, Tour oder Giro?
Tour. Wenn du das möchtest, können wir gerne auch mal über die
Tour de France. Ja, bitte. Also ich bin ja selber im Triathlon verankert, aber ich liebe die Tour de France. Ich kann mich noch an Tage mit meinem Opa im Wohnzimmer erinnern, wo wir Tour de France gemeinsam geschaut haben.
Ja, also wenn die Planungen so kommen, wie sie jetzt mal angedacht sind, dann werde ich im Sommer bei der Tour sein. Mhm. Und wenn du möchtest, können wir da danach gerne drüber reden.
Auf jeden Fall, das machen wir. Schön. Wein oder Bier?
Wein.
E-Bike oder klassisch?
E-Bike.
Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Kicker oder Sportbild?
Kicker.
Podcast oder Radio?
Podcast.
Gibt es einen Lieblingspodcast?
Einige, ja. Ich höre gern den Podcast von Frank Buschmann. Mhm. Den Buschi muss man mögen oder nicht, aber wenn man ihn mag, dann ist er mit Florian Schmidt-Sommerfeld wirklich unterhaltsam. Mhm. Ich höre einen Volleyball-Podcast mit Alexander Walkenhorst.
Okay, cool. Der hat im Sommer auch der hat ein Beachvolleyballturnier auf die Beine gestellt.
Genau, der war derjenige, der die Pandemie genutzt hat, der hat sie nicht genutzt, sondern der war derjenige, der in der Pandemie was auf die Beine gestellt hat beim Thema Beachvolleyball. Ja. Ein sehr streitbarer Kerl, aber in seinen Ansichten so, dass es auf jeden Fall interessant ist, da reinzuhören. Ja. Ich höre den Podcast, den es von meiner Redaktion gibt, zum VfB. Mhm. Podcast heißt er. Mhm. Auch sehr empfehlenswert. Ich denke, einer der besten, die es rund um den VfB gibt. Was ich noch gern höre, ist Barbara Schöneberger, den Podcast, die ganz nette Interviews hat. Und wenn ich dann noch Zeit habe, höre ich in SWR1 Leute rein, wenn da interessante Gespräche
sind. Ja, sonntags, da kommt auch mal
und dein Radio. Und dein natürlich.
Ja?
Ja.
Ja, cool.
Den mit dem OB habe ich gehört, zum Beispiel, den mit Peter John. In letzter Zeit nicht mehr, aber jetzt werde ich wieder vermehrt reinhaben.
Am Montag dann, wenn wir online gehen. Ne?
Ja, wobei, ich weiß nicht, du wirst dann selber ja auch hören. Ich finde es immer seltsam, die eigene Stimme
das
zu hören.
Das ist so, das geht
das
aber
ist
jedem
Wahnsinn,
so. Das
ich weiß. Geht jedem so, ja. Aber von daher lasse ich es vielleicht meine Familie hören und die sollen dann sagen, ob es okay war.
Cool. Sehr gut, Jochen, vielen lieben Dank für diese Stunde von We Run Herrenberg.
Ich danke dir.
Du kriegst natürlich gleich die letzten Worte. Ich darf noch aus Liken, Abonnieren, Teilen und Weitersagen verweisen. Hilft uns, noch ein bisschen mehr Reichweite zu generieren, die Geschichten aus Herrenberg für Herrenberg unter die Leute zu bringen. Vielen lieben Dank bis dahin. Ihr könnt den Podcast auf iTunes, auf Deezer, auf Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt, abonnieren und anhören. Ansonsten gibt's in 14 Tagen die nächste Folge von We Run Herrenberg. Ich habe herzlich zu danken dir, Jochen, und bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.
Ich danke dir, hat großen Spaß gemacht und das Angebot mit der Tour gilt, wenn du möchtest.
Geil.
Freunde, und jetzt hätte ich es fast vergessen, der Jochen war schon fast zur Türe raus, da ist mir siedig heiß eingefallen, wir haben eine Hörerfrage bekommen und die muss natürlich noch beantwortet werden. Jochen, bitte um die Antwort. Stimmt es, dass du die beste 7-Meter-Quote seit Gründung der SG hast?
Ja, das stimmt. ich hatte eine Saison, da hatte ich eine Quote von über 90%. Ich glaube, die hat seither niemand mehr erreicht. Besonders stolz bin ich drauf. Damals war Sergej Budanov unser Spielertrainer, ein ehemaliger, ich glaube, weißrussischer Nationalspieler, der auch in der Bundesliga 7-Meter-Schütze war bei Frischauf Köpping. Und der kam damals zu uns und hat natürlich wollte natürlich auch die 7 Meter schießen. Und am Ende war meine Quote besser als seine, sodass ich ihn als 7-Meter Schütze ausgestochen habe. Da bin ich heute noch stolz drauf. War wahrscheinlich meine berauschendste Leistung auf meinem
Profil. Sehr gut. Vielen lieben Dank. Ja, gut, dass wir daran noch gedacht haben. Und dann können wir die Folge für jetzt auch beschließen. Vielen lieben Dank. Macht's gut. Ciao.